Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche heute mit Dr. Sebastian Fautsch von der School of Social Sciences an der Universität von Western Sydney. Und Western Sydney ist ja momentan der aktuelle Hotspot für Coronavirus-Ansteckungsfälle. Doch damit nicht genug? Durch die Klimakrise wird es angeblich dort bald so heiß, dass man da nicht mehr wohnen kann. Herr Dr. Fautsch, ist das wirklich so kritisch?
Ja, man sollte das wirklich so kritisch betrachten. Hier geht es um Menschenleben. Wir sehen es gerade in Südeuropa. Wir haben es vor gar nicht allzu langer Zeit in Kanada und Nordamerika im Westen gesehen, was extreme Hitze bedeutet und wie viele Menschen von extremer Hitze gestorben sind. Wir haben das Gleiche in 2003 in der Hitzewelle in Europa gesehen. Hier geht es um Menschenleben.
Und warum ausgerechnet in Western Sydney?
Western Sydney hat mit mehreren natürlichen und auch menschengemachten Problemen zu kämpfen, wenn es um die Hitze geht. Und wir sprechen hier speziell von Sommerhitze, denn Hitzewellen gibt es zum Beispiel auch im Winter. Da denken viele Leute nicht dran. Oder zum Beispiel die erste Hitzewelle oder der sogenannte Heat Blast, also das erste Mal, wenn das Thermometer über 38 oder 40 Grad geht im Sommer, ist besonders gefährlich, weil man aus einer relativ kühlen Jahreszeit jetzt in heißere Zeiten kommt und dann auf einmal ohne Akklimatisierung solcher Extremhitze ausgesetzt ist. Aber was wir hier in Western Sydney beobachten, ist eigentlich jeden Sommer 2020, am 4. Januar, war in Western Sydney der Ort Penrith der heißeste Ort auf der Welt. Und das sehen wir mit den Temperaturen sehr kritisch, denn die Temperaturen im Westen von Western Sydney speziell oder im Nordwesten speziell gehen seit ungefähr 20 Jahren nach oben. Das heißt, wir sehen immer mehr Tage mit 35 Grad Celsius plus. Voraussagen für den Teil von Western Sydney sind, dass bis 2090 sich die Zahlen der Tage, wo wir diese heißen Temperaturen haben, vervierfachen. Warum ist das so? Also ich habe gesagt, es gibt natürliche Gründe. Da spielt zum Beispiel die geomorphologische Gestaltung von dem Western Sydney Becken eine Rolle, wo wir den tiefsten Punkt im Westen von dem Becken haben, wo sich Hitze aufstaut. Dazu kommt, dass weniger Regen im Westen von Western Sydney, speziell im Nordwesten, fällt. Das heißt, da gibt es weniger Wasser. Das ist dann zur Verfügung für Evapotranspiration und die damit verbundene Kühlung. Und die menschengemachten Aspekte, die damit reinspielen, sind dann die Bodenversiegelung und die Entwicklung, städtische und urbane Entwicklung im Westen von Sydney, wo wir landwirtschaftliche Flächen sehen, die sich verwandeln in Urban Sprawl, also in diese neuen Vororte, wo man lauter freistehende Häuser sieht, die aneinander geklebt sind mit schwarzen Dächern, wo man von einem Dach aufs nächste steigen kann und wo keine Gärten mehr vorhanden sind, wo man überhaupt mal einen Baum noch pflanzen könnte. Also das sind verschiedene Aspekte, die alle zusammengenommen zu diesen sehr, sehr starken Erwärmungen und speziell dann im Sommer zu den extremen Hitzewellen führen.
Ja, ohne dass ich jemandem zu nahe treten will, aber wenn man mal durch Western Sydney fährt, auch nur auf der Motorway, dann muss ich sagen, das ist eine Betonwüste.
Ja, es ist erschreckend und es ist leider seit ungefähr 15 bis 20 Jahren keine Veränderung in Sicht, was natürlich städtebautechnisch sehr problematisch ist, denn die Häuser und die Infrastruktur, die jetzt gebaut wird, mit der haben wir zu tun für die nächsten mindestens 40 bis 50 Jahre. Und ich habe den Klimawandel noch gar nicht erwähnt, wenn ich Western Sydney hier vorstelle mit Hitze. Natürlich wird es überall heißer, an der Ostküste und Südostküste von Australien, generell durch Klimawandel bedingt. Und dann haben wir noch, ja, also Betonwüste ist eine Art des auszudrücken. Das andere ist, dass man mehr technisch von einer riesigen Landschaft spricht, die sehr geringe Reflektivität hat. Das heißt, Hitze und Sonnenstrahlung speziell absorbiert und dann als latente Wärme abgibt und damit die Lufttemperaturen weiter erwärmt. Und das sind wirklich Probleme, die sind nicht nur beschränkt auf ein Mikroklima, sondern auf ein ganzes regionales Klima.
Und wo sind die ganzen Bäume, die man in so einer Situation erwarten könnte?
Ja, Wo sind sie? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Das Problem mit den Bäumen, zum einen haben wir mit einer Landschaft zu tun, die relativ leergeräumt ist. Also viele von den Vororten entstehen auf Flächen, die vorher landwirtschaftlich genutzt worden sind, hauptsächlich als Weide. Das heißt, da hat man sowieso schon viele Bäume entfernt. Aber der restliche Baumbestand, den es noch gibt, verschwindet, denn es ist für die Industrie einfach einfacher, sozusagen von einem Carte Blanche anzufangen, einen neuen Stadtteil zu entwickeln. Also wenn man sich vorstellt, normalerweise gibt es leichte, hügelige Landschaften, wo auch mal vielleicht ein Wasserlauf ist. Durch die landwirtschaftliche Nutzung gab es oft Dämme, die gebaut worden sind, um Wasser zu speichern und zur Verfügung zu haben. All das verschwindet. Und große Planierraupen machen die Landschaft flach, um dann die urbane Infrastruktur zu bauen. Da verliert man natürlich nicht nur die Flächen, wo Bäume gestanden haben oder wo Gras gewachsen ist. Man verliert auch die Möglichkeit, mit Wasser ordentlich umzugehen. Das heißt, wir brauchen die ganze Infrastruktur, die dann mit Regenwasser oder mit Stormwater, also mit wirklich Starkregengüssen und dem Wasser, was da runterkommt, dann klarkommt, weil der Boden das nicht mehr aufnimmt. Der Boden ist versiegelt. Dazu braucht man dann die ganze Regenwasserinfrastruktur. Wir sehen, dass durch die Art, wie gebaut wird, dass man also flach und weit entwickelt, anstatt sehr, sehr dicht und hoch, also ich sag mal 10 bis 20 Stockwerke hohe Apartmentblocks baut. Das ist nicht der Fall, sondern wir bauen Einfamilienhäuser. Das bedeutet natürlich auch, dass die Abhängigkeit vom Auto weiter gefördert wird. Das bedeutet auch, dass wir viel mehr Straßen brauchen, wo all die Leute zu ihren Häusern fahren können. Das bedeutet alles Flächenversiegelung, und diese ganze Flächenversiegelung ist ein ähnliches Problem wie in Deutschland oder Zentraleuropa und vielen, vielen anderen Gebieten auf der Erde, wo wir sehen, wie Urbanisierung Bodenversiegelung vorantreibt und dadurch viele andere Probleme ausgelöst werden. Und die Bäume, die man jetzt vielleicht noch anpflanzt, um auf die Frage wieder zurückzukommen, die Bäume brauchen 20 bis 30 Jahre, wenn sie eine Chance haben, in eine ordentliche Größe heranzuwachsen und ein Kronendach entwickeln, was Kühlung verschaffen kann, brauchen wir 20 bis 30 Jahre. Und mein Argument ist, dass wir 20 bis 30 Jahre nicht mehr haben. Der IPCC-Bericht, der diese Woche rausgekommen ist, macht es sehr deutlich, dass Klimawandel jetzt stattfindet. Das heißt, wir müssen wirklich alles tun, jetzt die Stellschrauben richtig zu justieren, damit wir mit Klimawandel jetzt klarkommen, aber speziell auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren die Möglichkeit haben, Menschen nicht in erhöhtem Maß dem Risiko von Extremhitze auszusetzen.
In der Situation, die Sie beschreiben, ist doch eigentlich dieser neue Flughafen, der dort im Westen gebaut wird, eigentlich genau das, was man nicht braucht. Da wird ja noch viel mehr Land versiegelt.
Das ist richtig. Und es gibt auch sehr kritische Stimmen gegen den Flughafen. Und es gibt große Diskussionen, um was beim Flughafen richtig oder falsch gemacht werden kann und auch gemacht werden wird. Also zum Beispiel gibt es eine sehr interessante Diskussion über die Hitzeentwicklung durch den Flughafen und wie man der begegnen soll. Hier in New South Wales ist unser Premier bekannt für Prioritäten, Premier's Priorities. Eine dieser Prioritäten bezieht sich auf Kronendach, Fläche für Kronendach im gesamten Sydney-Becken. Und das sollte im Durchschnitt bei 40% liegen. Das ist, was unser Landesoberhaupt gerne hätte. Wenn wir jetzt einen großen Flughafen bauen, verschwinden natürlich viele Bäume und man muss die Fläche irgendwie kompensieren und muss probieren, dadurch natürlich woanders wieder mehr Kronenraum oder Kronenfläche zu schaffen, damit man diese Offset-Mechanismen bedient. Das Problem ist, dass rund um den Flughafen jetzt gesagt wird, wir können da gar keine Bäume anpflanzen, denn dann gibt es ein erhöhtes Risiko von, was man hier Bird Strike nennt, also dass Vögel mit Flugzeugen kollidieren, die in den Bäumen wohnen. Also es gibt von der Regierung technische Gutachten, die sagen, dass wir in der ganzen Einflugs- und Ausflugsschneise so wenig wie möglich pflanzen sollten und auch keine Wasserflächen haben sollten, weil das Vögel anzieht. Das ist natürlich ein Riesenproblem, denn speziell in diesen Gegenden wollen wir möglichst viel Wasser und möglichst viel Vegetation anbauen, damit wir die Hitzeentwicklung vom Flughafen irgendwie abmildern können. Also da sind wirklich großflächige Probleme zu lösen, die sehr, sehr komplex sind.
Das Problem der Überhitzung, was Sie gerade beschrieben haben, ich meine, wenn ich mir anschaue, was jetzt gerade um das Mittelmeer herum los ist und auch in Sibirien, und dann haben wir ja diese Brände in Kanada gehabt und immer noch in Kalifornien, das könnte uns ja durchaus in diesem Sommer auch drohen. Das könnte ja zu einer absoluten, ja, Klimakatastrophe werden.
Also wir haben es ja schon gesehen mit unserem Black Summer von 2019-20, als wir ein Drittel der bewaldeten Fläche in New South Wales verloren haben in den Feuern. Das war, ich mag diesen Begriff unprecedented nicht, aber er stimmt halt leider. Das haben wir historisch in diesem Bundesland noch nicht gesehen, dass Flächen in dem Ausmaß abbrennen. Und das Ganze war das Zusammenwirken von mehreren Monaten extremer Dürre, Klimawandel, falsche Wirtschaft in Wäldern, wo wir uns nicht richtig um die sogenannten Fuel Loads gekümmert haben, also um die brennbare Biomasse, die dann die Feuer auch wirklich befüttert und anfacht. Und dann hatten wir extreme Hitze. Und das alles in dem Ausmaß zusammen, vorgeschwächte Ökosysteme, große Mengen an brennbarem Material, hat dann ausgelöst, was wir gesehen haben, wo mittlerweile spekuliert wird, dass wir über 2 Milliarden Tiere in den Feuern verloren haben. Also das sind wirklich Auswirkungen, die wir jetzt schon sehen. Da müssen wir nicht warten, was in Griechenland und der Türkei oder auch in Kanada und Nordamerika passiert. Wir haben das hier schon erlebt. Wir sind wirklich Vorreiter. Temperaturen über 45 Grad sind in den letzten 10 Jahren mehrfach schon gemessen worden in Western Sydney. Und ich habe selber in diesem extrem heißen Sommer 2019-20 52 Grad Lufttemperatur gemessen im Westen von Sydney. Also die Sachen passieren jetzt. Ich bin weiterhin auch mit den Medien dabei, wirklich das Wissen zu verbreiten, dass wir nicht warten, dass irgendwas in 2030 oder 2050 passiert, wenn unsere Politiker gewisse Zeitpunkte setzen in der Diskussion um Klimawandel, um Klimaneutralität mit CO2, Dekarbonisierung der Wirtschaft und so weiter und so weiter. Das ist alles gut, dass das passiert. Hoffentlich passiert auch mal endlich was. Aber wir müssen wirklich sehen von der wissenschaftlichen Seite, dass wir jetzt bereits mit den Auswirkungen vom Klimawandel sehr intensiv zu tun haben und natürlich Lösungen entwickeln müssen.
Herr Dr. Pfort, das ist alles sehr bedrückend, aber ich bedanke mich trotzdem bei Ihnen für Ihre interessanten Darstellung. Ja, ich hoffe nur, dass jemand noch in der Lage ist, das Steuer noch mal rumzureißen.
In der ganzen Diskussion, ich sage das jetzt am Ende und vielleicht ist das dann noch mal ein nachfolgendes Gespräch, was wir führen können, in der ganzen Diskussion gibt es natürlich auch positive Entwicklungen. Die sind ein extra Thema. Ich denke, es ist erstmal wichtig, dass Leute aufwachen und sagen, Klimawandel ist nicht für morgen und für die nächsten 3 Generationen irgendwas zu lösen, sondern es muss heute passieren. Und dann ist es natürlich wichtig, den Leuten auch mitzuteilen, wo sind positive Entwicklungen? Wo sehen wir wirklich, dass was passiert? Und wie gesagt, es gibt eine Menge auf der ganzen Welt, wo sehr, sehr positive Weichen gestellt werden, damit wir bei unter 2 Grad bleiben. Ich glaube nicht, dass wir unter 1,5 Grad bleiben können, aber 2 Grad ist immer noch zu schaffen. Und darauf müssen wir hinarbeiten.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.